Deutschlandfunk. Freistil.
Psst. Wenn ich einen Menschen sehe, habe ich Lust, ihm eine in die Fresse zu hauen.
Psst. Jetzt lassen wir zusammen die Sau raus.
Es ist so angenehm, einem Menschen eine in die Fresse zu hauen.
Ich finde den Hass absolut natürlich. Je mehr man mit Menschen zu tun hat, umso stärker kann es kommen.
Ich sitze in meinem Zimmer und tue nichts.
Ja, ich gebe zu. Also ich bin voller Hass und Ekel jeden Tag, was ich so sehe.
Da kommt mich jemand besuchen. Er klopft an meine Tür.
Missglückte Menschenliebe. Über Misanthropie. Ein Feature von Rolf Kanzen.
Ich sage,
herein.
Es ist eher ein humanistisch grundiertes Unverständnis, wie diese Menschheit in ihrer Masse eigentlich so bescheuert sein kann.
Herein.
Er kommt herein und sagt,
guten Tag, wie schön, dass ich Sie zu Hause antreffe.
Und ich hau ihm eine in die Fresse.
Ich halte den Menschen per se auf keinen Fall für hassenswert. Also das auf keinen Fall.
Und trete ihm dann noch mit dem Stiefel in die Weichteile. Mein Gast fällt vornüber von dem schrecklichen Schmerz.
Die viele Hässlichkeit, die ich sehe. Dieses ganze tätowierte Fleisch, diese gepiersten Gestalten und diese grauenhafte, unpassende Kleidung.
Und ich ihm mit dem Stiefelabsatz in die Augen.
Solche Ausflüge waren immer attraktiv, wenn nicht jemand daraus Handlungsanweisungen und Imperative ableitet.
Und ich sage zu meinem Gast,
es ist keine Tugend mehr in meinem Herzen.
Man darf alles denken, alles fühlen. Hauptsache, man handelt richtig.
Und ich hau ihm einen in die Fresse. Was hat er jetzt zu suchen, wenn er nicht eingeladen ist?
Jetzt lassen wir zusammen die Sau raus.
Zusammen mit dem Schriftsteller und Literaturprofessor Ulrich Horstmann.
Psst.
Und mit Daniil Harms, einem russischen Schriftsteller der Avantgarde. Er hatte übrigens keinen Grund, die Menschen zu lieben. Zeit seines Lebens wurde er von ihnen drangsaliert und verhungerte schließlich mit nur 36 Jahren im Gefängnis.
Und dann mit dem Stiefel in die Weichteile.
Sind die Menschen zu was Besserem imstande? Ich weiß es nicht.
Nell Sink ist eine in den USA und auch in Deutschland sehr erfolgreiche Schriftstellerin. In ihren Romanen gibt es viele sarkastische Dialoge, aber so richtig böse wird es nie.
Ich finde, dass es gar nicht so wichtig ist, was ich denke und fühle. Es ist nicht wichtig, ob ich Menschen hasse oder nicht. Die Frage ist, was tue ich ihnen an?
Mit dem Stiefelabsatz in die Augen.
Ich finde, die Frage mit der Isolation oder wie viel Ruhe, wie viel Abstand brauchen Sie, das führt in manchen Punkten eher in Richtung, ich würde sagen, Menschen, jetzt ganz furchtbar hartes Wort, Menschenverachtung oder Nichtachtung als Menschenhass.
Als Philosoph und Schriftsteller braucht Jürgen Große eine gewisse Distanz zu den Menschen. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.
Ich schenke seelenruhig ein Glas kochendes Wasser ein und schütte es dem Gast in die Fresse.
Wenn ich es natürlich so mache wie in meinem Buch, ich hasse alle, ganz besonders Menschen.
Auf dem Cover von Dominik Zöllners Buch gibt es noch einen Hinweis.
Achtung, gefährlich, ehrlich.
Und das ist auch der Sinn oder sowas zumindest gedacht, dass der Mensch das Buch dann liest und sich vielleicht denkt, Mensch, vielleicht bin ich ja auch quasi ein Teil des Problems. Und deshalb habe ich den Titel so gewählt.
Ich hasse alle.
Und deshalb habe ich den Titel so gewählt.
Ganz besonders Menschen.
Es ist ein Buchtitel, der muss natürlich die Leute auch ein bisschen catchen. Das ist ganz klar.
Der Gast springt auf und fasst sich ins Gesicht.
Ein bisschen kokettiere ich natürlich mit dem Thema, ganz klar.
Ganz klar. Misanthropie sorgt nicht nur für räumlichen Abstand, sie dient auch der Distinktion. Der Misanthrop ist besonders. Er ist nicht so blöd wie alle und gehört nicht dazu, irgendwie. Er zeigt den Mitmenschen seinen Stinkefinger, manchmal mit verbissenem Gesichtsausdruck, dann wieder ironisch lächelnd.
Und ich sage zu ihm,
Es ist keine Tugend mehr in meinem Herzen.
Misanthropische Anwandlung muss man haben heutzutage.
Der gelernte Philosoph Gilbert Dietrich betreut und schreibt den Blog Geist und Gegenwart. Sehr große Resonanz fand das Thema Misanthropie.
Da gibt es Leute, die hassen die Menschheit inklusive sich selbst. Dann gibt es Leute, die hassen nur andere Leute. Dann gibt es nur Leute, die hassen nur sich selbst. Das war so ein bisschen auch ein Neugierpunkt für mich. Warum gibt es diese Negativität so stark in uns und sucht sich diesen Weg auch? Und zum anderen, was treibt einzelne Menschen um? Und dann ist mir natürlich relativ schnell aufgefallen, dass das nicht ein Block ist von Leuten, die einfach Menschen hassen, sondern da gibt es eben sehr, sehr differenzierte Befindlichkeiten von Einzelnen, ne?
Es geht um Enttäuschungen und Ängste, darum, sich fremd zu fühlen unter Menschen. Es geht um Distanz zu den Menschen, um gewollte Distanz und ungewollte.
Ich hasse die Menschen nicht. Ich fühle mich nur einfach besser, wenn sie nicht in meiner Nähe sind.
So formuliert es der Schriftsteller Charles Bukowski. Bei der misanthropischen Blütenlese taucht auch Edgar Allan Poe auf.
Die angenehmsten Menschen sind die, die nicht gelebt haben.
Und oft enden die misanthropischen Distanzierungsversuche beim Uraltpessimismus der Antike.
Das Beste ist nie geboren werden und danach jung sterben.
Ein Gedanke von Sophokles, der bis in die Gegenwart hinein immer wieder gern zitiert und variiert wird. Hier bei E.M. Choran.
Nicht geboren zu sein, ist unstreitbar die beste Lösung.
Jetzt kommt der Rothalstaucher zurück zum Nest. Hört mal Musik. 2 Minuten lang.
Andere verschaffen sich Distanz durch den Gedanken, dass sich die Erde besser ohne die Menschen um die Sonne drehen würde.
Der wahre Garten Eden. Das ist die Öde. Das Ziel der Geschichte. Das ist das verwitterte Ruinenfeld. Der Sinn. Das ist der durch die Augenhöhlen unter das Schädeldach geblasene, rieselnde Sand.
Atomkriege könnten für die zügige Herstellung einer menschenfreien Erde sorgen, legt der Schriftsteller Ulrich Horstmann nahe. Etwas länger benötigt der Mensch, wenn er seiner Existenz durch die weitere globale Aufheizung des Klimas ein Ende machen möchte.
Trost spendet die Nähe des Unheils.
In jedem Fall schafft dieser misanthropisch anmutende Gedanke Platz für ungewöhnliche Reflexionen, verändert die Perspektive, stellt das Bequeme weiter so in Frage. Eine Erde ohne Menschen wäre durchaus machbar.
Wie viel eingeschränktes Leben ist die Rettung der Menschheit wert? Ja? Warum nicht mal ordentlich einen drauf machen, ehe der ganze Planet verbrennt?
Abstand ist erkenntnisfördernd. Wenn ich im Baum sitze und die Protestdemo geht vorbei, dann sehe ich mehr von der Demo, als würde ich mitmarschieren. Und man kann diese Distanz schrittweise in einem ganz erstaunlichen Maße erhöhen. Und ich bin so weit gegangen, dass ich, so habe ich das zu beschreiben versucht, eine orbitale Perspektive eingenommen habe, also mich hineingedacht habe in eine Raumkapsel.
Die Erde umkreisend ist der Mensch auf der Erde gar nicht mehr sichtbar. Wunderschön soll er sein, der blaue Planet, aus großer Distanz.
Und man kann dieses Manöver des Sich-Absetzens, des Auf-Distanz-Gehens sogar so weit treiben und dann wird es wirklich interessant und dann wird es wirklich herausfordernd. Und das ist eine großartige Leistung des menschlichen Intellekts. Man kann so viel Distanz produzieren in Gedanken, dass man in der Lage ist, nicht nur von sich selbst vollkommen abzusehen, sondern sich wegzudenken.
Ulrich Horstmann nennt das nicht misanthropisches, menschenhassendes, menschenverachtendes Denken, sondern anthropofugales, menschenflüchtiges Denken.
Jetzt kommt der Rothalstaucher zurück zum Nest.
Menschenflüchtiges Denken lebt aus dem Pathos der Distanz.
Willst du, mein Bruder, in die Vereinsamung gehen? Willst du den Weg zu dir selber suchen? Zaudere noch ein wenig und höre mich.
Friedrich Nietzsche, Vom Wege des Schaffenden, aus Also sprach Zarathustra.
Wer sucht, der geht leicht selber verloren. Alle Vereinsamung ist Schuld, also spricht die Herde. Und du gehörtest lange zur Herde. Die Stimme der Herde wird auch in dir noch tönen. Frei nennst du dich? Deinen herrschenden Gedanken will ich hören und nicht, dass du dem Joche entkommen bist.
Es ist wirklich ein Problem, was Sie da ansprechen, was so ein Zwischenbereich von Menschenfeindschaft oder gestörtem Verhältnis zu den Mitmenschen und kreativer Tätigkeit spielt. Das ist ein echtes Problem, das gebe ich zu. Also ich finde nur, alles hat Extreme, die dann steril sein können. Also man braucht immer einen Betriebsstoff. Ein Betriebsstoff, ein Minimum von menschlichen Erfahrungen. Also man braucht ein Minimum des Stofflichen oder Materiellen, den man dann so und so verarbeiten kann.
Distanz, ja. Aber zur kreativen, interpretatorischen, reflektierenden Tätigkeit bedarf auch der einsame Dichter und Denker gelegentlich Menschenmaterial.
Ich bin voller Hass und Ekel jeden Tag, was ich so sehe.
Trotzdem, der Mensch wird gebraucht.
Ohne Scheiß, kein Preis.
Keine Reflexion, keine bösen Bemerkungen von Jürgen Große. Keine lustigen Essays, keine selbstironisch ressentimentgeladenen Texte.
Dieses ganze tätowierte Fleisch, diese gepiersten Gestalten. Hier in Berlin Mitte, hier kommt jeder her, weil hier mit Recht der Ruf weht. Hier dürfe man sich von Herzen daneben benehmen und mit albernen Rollern jeden umnieten. Diese Müllberge, da rennen ab 17 Uhr die Ratten rum. Also die Hässlichkeit, die macht mir wirklich sehr zu schaffen.
Einsamer, du gehst den Weg zu dir selber. Und an dir selber führt dein Weg vorbei und an deinen sieben Teufeln.
Aus der reinen Ablehnung oder Verweigerung von Beziehungen kann nichts kommen. Da muss man sich total ins Imaginäre begeben. Aber ein bisschen muss schon da sein. Also ein paar negative Erfahrungen müssen schon da sein.
Einsamer, du gehst den Weg des Schaffenden. Einen Gott willst du dir schaffen aus deinen sieben Teufeln.
Ich brauche, wie wahrscheinlich jeder intellektuell oder künstlerisch tätige, geschlossene Fenster und geschlossene Türen. Also Sie sehen ja, wie ich wohne hier. Dreifachverglasung, der Straßenlärm muss draußen sein. Im Idealfall keine Nachbarn, die mir ihre CD-Sammlung oder ihr Intimleben vorführen. Und da ist schon viel mit gewährleistet.
Mit meinen Tränen gehe in die Vereinsamung, mein Bruder. Ich liebe den, der über sich selber hinaus schaffen will und zugrunde geht. Also sprach Zarathustra.
Über die Schaffenden, die die Distanz zu den Menschen oder der Menschheit suchen, ihre aber doch bedürfen.
Nichts bist du, nichts ohne die anderen. Der verbissenste Misanthrop braucht die Menschen doch, wenn auch nur, um sie zu verachten.
Marie von Ebner-Eschenbach, Misanthropische Blütenlese, obwohl die österreichische Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts galt nicht als Misanthropin. Misanthropinnen werden nicht sichtbar in der männlich dominierten Geistesgeschichte. Vielleicht ist die mit dem Literaturnobelpreis geadelte Elfriede Jelinek eine, aber eher nicht. Misanthropen kämpfen nicht für oder gegen etwas. Sie engagieren sich nicht. Sie hassen die Menschheit. Anders als Elfriede Jelinek. Sie und andere Schriftstellerinnen werden der patriarchalen Genderordnung gemäß, wenn überhaupt, dann als sozial, sanft oder inzwischen auch als ernsthaft radikale Kritikerinnen akzeptiert. Doch nur Männer dürfen hassen.
Ich bin nicht zufrieden damit, dass ich diese Anwallungen habe oder Anwandlungen habe. Aber wie gesagt, die Hässlichkeit, die wird einem so dicht präsentiert oder so nah vor die Nase gehalten, dass man kaum ästhetisch darauf anders reagieren kann.
Jetzt kommt der Rothalstaucher zurück zum Nest.
Ich liebe Menschen. Nur Leute kann ich nicht leiden.
Egal von wem.
Menschen miteinander gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die herrschen und solche, die beherrscht werden.
Kurt Tucholsky, Misanthropische Blütenlese.
Ja, mögen Sie Menschen oder die Menschheit oder...
Also auf diese Frage, das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass die Frage ein bisschen falsch gestellt wird.
Nelsink formuliert es freundlich. Dumme Frage. Die Menschheit, meint sie, gäbe es nicht, sondern nur konkrete Menschen in ihren jeweils individuell erfahrbaren Kontexten.
Es geht um diese Gesellschaft, in der ich lebe und wie sie mich behandelt. Und da natürlich habe ich vielleicht eine besondere Perspektive, weil ich war ja früher, noch vor so 5, 6 Jahren, war ich einfach nur eine alternde, dahergelaufene Ausländerin, mittellos und nicht besonders gut aussehend. Und wie ich dann behandelt wurde, kann man sich so ungefähr vorstellen. Dann wurde ich zur bekannten Schriftstellerin und da hat sich alles gedreht um 180 Grad. Und ich merke einfach, dass ich die Gesellschaft jetzt besser schätzen und lieben gelernt habe, jetzt, wo sie mich anders behandelt.
Das hieße dann, so wie die Gesellschaft einen Menschen behandelt, so bewertet dieser Mensch die Menschen. Philanthropen, also Menschenfreunde, müssten demnach gute Erfahrungen mit Menschen gemacht haben. Misanthropen, Menschenfeinde eher schlechte.
Es ist wirklich so. Vor 6 Jahren wollte auf eine Party niemand mit mir reden. Es ist einfach so. Und jetzt kommen Leute auf mich zu und wollen mich unbedingt kennenlernen. So, es ist eine andere Welt.
Ist die Welt für mich besser, dann erscheinen mir auch die Menschen in dieser Welt besser. Behandeln mich die Menschen freundlich und aufmerksam, erscheint auch die Menschheit gut oder zumindest ganz passabel.
Die Menschheit ist natürlich gut und böse und man kann tagelang über sie philosophieren, aber wie man mit ihr umgeht, kommt schwer darauf an, wie sie einen behandelt.
Das hieße, wer gut behandelt wird, wird Philanthrop, wer mies behandelt wird, Misanthrop.
Das miese, gesellschaftliche Sein verstimmt das individuelle Bewusstsein.
Und macht es zu einem misanthropischen. Für die, denen Definitionen helfen, um etwas einzupacken und aufzuheben, hier, spät aber immerhin, eine aus dem Duden-Lexikon.
Misanthropie. Von griechisch misein, hassen, und anthropos, Mensch, beschreibt die Sichtweise einer Person, welche den Menschen hasst. Eine solche Person selbst wird Misanthrop, deutsch Menschenhasser, genannt.
Oft wird Misanthropie auch mit einem anderen Gefühl verbunden. Mit Verachtung. Menschenverachtung. Hier differenziert Friedrich Nietzsche in Die fröhliche Wissenschaft.
Um zu hassen. Im Ganzen, ohne Abzug, aus vollem Herzen, aus der ganzen Liebe des Hasses. Dazu müsste man aufs Verachten Verzicht leisten. Und wie viel feine Freude, wie viel Geduld, wie viel Gütigkeit selbst verdanken wir gerade unserem Verachten.
Verachtung funktioniert hierarchisch. Wer verachtet, wähnt sich besser, klüger, überlegen. Verachtung geschieht nicht auf Augenhöhe, sondern von oben nach unten. Hass muss sich der Mensch verdienen. Verachtung ist das Gegenstück zur Achtung.
Das feine Verachten ist unser Geschmack. Der Hass dagegen stellt gleich, stellt gegenüber. Im Hass ist Ehre. Endlich, im Hass ist Furcht. Ein großer, guter Teil Furcht.
Nietzsche.
Wahrscheinlich dachte er, wenn ich jemand hasse, ist das für diesen Menschen ein großes Kompliment.
Wer Menschen hasst, nimmt sie ernst. Der interessiert sich noch für sie. Wer Menschen verachtet, nicht mehr. Nietzsches Aussage von der Liebe des Hasses begleitet die philosophischen Auseinandersetzungen seit Platon.
Die Menschenfeindschaft entsteht, wenn man einem auf kunstlose Weise zu sehr vertraut.
Das gilt für diese wahren Misanthropen, wie ich sie jetzt nochmal nennen würde.
Der Philosoph und Blogger Gilbert Dietrich nennt so die von den Menschen oder der Menschheit enttäuschten Misanthropen.
Im Grunde Humanisten, die eben enttäuscht sind, die sich fragen, warum tun sich Menschen das an, gegenseitig? Warum zerstören Menschen oder wir, die Menschheit, unsere eigene Lebensgrundlage so bombastisch und nachhaltig scheinbar auch, ja?
In seinem philosophischen Dialog Phaidon fragt Platon, wie bei Menschenfreunden diese große Enttäuschung entstehen kann.
Ist es denn nicht offenbar, dass ein solcher sich ohne die Kunst, die sich auf Menschen versteht, an den Umgang mit Menschen wagt?
Platons Fazit? Die Misanthropen sind Opfer ihrer fehlenden Menschenkenntnis, ihrer falschen Ansprüche an die Menschen. Sie erwarten viel von ihnen, lassen außer Acht, dass sie nicht gut oder böse, sondern vor allem mittelmäßig sind. Wer zu viel von den Menschen erwartet, sie zu sehr liebt, wird zwangsläufig enttäuscht.
Diese wirklichen Misanthropen sind im Grunde Leute, die die Menschheit lieben, Menschen lieben, aber sie enttäuscht sind und das schlägt dann eben um.
In Hass und Verachtung.
Ich will einzeln und für mich allein leben wie die Wölfe und keinen anderen Freund in der Welt haben als den Timon.
Timon spricht hier zu sich selbst. Er ist der verbitterte Held in Lukians im 2. Jahrhundert entstandenen Stück Timon oder der Menschenfeind.
Ich will stolz darauf sein, den schönen Namen Menschenfeind zu führen und mürrisches Wesen, Grobheit, Brutalität, Zorn und Unmenschlichkeit sollen die Kennzeichen meines Charakters sein.
Von Menschenliebe im Menschenhass ist bei Timon nichts mehr zu spüren. Er hasst, und zwar sehr leidenschaftlich.
Eine alte, klassische Fabel. Es geht um jemanden, der aus allen Wolken fällt und der aus seinem Wolkenkuckucksheim fällt. Jemand, der zunächst mal unglaublich naiv auftritt. Deshalb ist er fast seine eigene Karikatur, weil er nämlich glaubt, er kann alles mit Geld lösen. Und er schwimmt in Geld. Und dieser Naivling, dieser Mensch, der im Grunde seine Mitmenschen in keiner Weise versteht und die Motivation, die komplexen Motivationen in keiner Weise nachvollziehen kann, der macht nun eine einschneidende Erfahrung, als ihm das Geld ausgeht. Nämlich die Erfahrung, dass die Welt nicht auf Gegenseitigkeit funktioniert.
Es ist die Geschichte einer letztlich absehbaren Enttäuschung. Timon ist zunächst reich, verschenkt seinen Reichtum großzügig an die, die er für seine Freunde hält, verliert dann aber sein Geld. Als er die vermeintlichen Freunde nun seinerseits um finanzielle Hilfe bittet, weisen sie ihn ab.
Die Wörter Freund, Gast, Kamerad, Barmherzigkeit sollen ohne Bedeutung in meiner Sprache. Und Mitleiden mit einem Weinenden zu haben oder einem Dürftigen zu helfen, soll Verbrechen und Umsturz der guten Sitten sein.
Bei Lukian schalten sich schließlich die Götter ein. Chefgott Jupiter und der für Geldangelegenheiten zuständige Gott Merkur.
Ich könnte jetzt sagen, seine Güte und Menschenliebe und sein Mitleiden mit allen Bedürftigen habe den armen Mann zugrunde gerichtet. Aber die reine Wahrheit ist, dass es seine Torheit, übermäßige Gefälligkeit und Unvorsichtigkeit in der Wahl seiner Freunde getan hat.
Timon lernt dazu, meint Ulrich Horstmann.
Und dieser Lernprozess ist wiederum extrem, so wie das Verhalten vorher, und er fällt ins andere Extrem. Und verflucht die Welt und verflucht seine Mitmenschen und verflucht das Kollektivsubjekt Menschheit.
Timon kommt, dank göttlicher Fügung, wieder zu Geld, was ihn allerdings nicht milde macht. Er bleibt Misanthrop.
Ich will stolz darauf sein, den schönen Namen Menschenfeind zu führen.
Lukians Timon ist ein noch vergleichsweise harmloses Lehrstück, das an die Klugheit und Besonnenheit des Menschen appelliert. An das rechte Maß zwischen Vertrauen und Misstrauen, zwischen Menschenliebe und Skepsis. Das Fazit?
Misanthropie ist Dummheit, ein Irrtum, eine falsche Schlussfolgerung aus eigenem, unreflektiertem Verhalten.
Kurzum, Lukian rettet die Menschheit vor einer radikal pessimistischen, menschenhassenden und menschheitsverachtenden Deutung der Geschichte. Trotzdem, Misanthropie hat ihren Reiz, funktioniert als Etikett, Attitüde, als Catcher auf dem Cover eines Buchs.
Ich hasse alle, ganz besonders Menschen. Dann ist auch der Sinn vom Buch, dass sich der Leser auch selbst angesprochen fühlt.
Misanthropie bestätigt bis heute ein diffuses Unbehagen, sorgt für Distanz und erlaubt eine gewisse Distinktion, Besonderheit.
Ich will stolz darauf sein, den schönen Namen Menschenfeind zu führen.
Definitiv. Und ich habe mir da auch ein bisschen schon Gedanken gemacht.
Dominik Zöllner verfolgt mit seinem Buch
Ich hasse alle, ganz besonders Menschen.
Eine humane Absicht.
Achtung, gefährlich, ehrlich.
Der Untertitel lässt es ahnen. das Edle, das Pädagogische.
Ein kritischer Blick auf unsere Gesellschaft.
Was Dominik Zöllner dazu befähigt?
Mein Gehirn arbeitet irgendwie anders. Nicht schneller oder besser, nur eben ein wenig anders.
Definitiv. Und ich habe mir da auch ein bisschen schon Gedanken gemacht. Natürlich, also zum Beispiel, wer in Deutschland am Straßenverkehr teilnimmt, der wird natürlich die Situation kennen, dass er im Auto sitzt oder wo auch immer und den anderen Verkehrsteilnehmer am liebsten von der Straße schießen würde. Das ist, denke ich, normal.
Bücher mit ähnlichen Buchtiteln und wenig subversiven Inhalten werden gleich mehrfach auf dem Buchmarkt angeboten.
Ich halte den Menschen per se auf keinen Fall für hassenswert. Also das auf keinen Fall. Ich denke tatsächlich, dass es die Konditionierungen sind. Also ich denke, dass der Mensch kommt, theoretisch betrachtet, als leere Hülle auf die Welt. Natürlich abgesehen von manchen Charaktereigenschaften oder von manchen genetischen Eigenschaften, das ist klar.
Achtung, gefährlich, ehrlich.
Ich habe es in meinem Buch auch ziemlich aufgedröselt, die verschiedenen Eigenarten eines Tumors. Und leider trifft das halt wirklich, wie wir als Menschheit uns auf diesem Planeten bewegen. Das kommt leider dem Wachstum eines Tumors ziemlich gleich. Das ist leider so.
Das wohlfeile Motiv des Menschenhasses, der Menschenflucht. Dieses Motiv überdauerte die Jahrtausende, vor allem in der Literatur- und Theatergeschichte. Jetzt kommt die Geschichte des Menschen- und Menschheitshassers Timon von Athen, Shakespeare.
Timons Hass geweiht sei künftighin der Mensch und alle Menschlichkeit.
Auch Shakespeares Protagonist Timon war, wie der von Lukian, zunächst reich, großzügig und freundlich. Er verteilte sein Vermögen an falsche Freunde. Auch ihm ging das Geld aus, auch er wird von den Profiteuren im Stich gelassen. Anders als bei Lukian baut Shakespeare eine kritisch warnende Stimme ein, den Philosophen Apemantus.
Wer sich gern schmeicheln lässt, der ist den Schmeichler wert.
Was tätest du denn, Apemantus?
Große Herren von Herzen zu hassen.
Bei Timon kommt es nicht zum Hass auf die schmeichelnden, großen Herren, nicht zum Hass auf die falschen Freunde, die ihm in der Not jede Hilfe verweigern, sondern zum Hass auf die gesamte Menschheit.
Weg mit der Menschheit.
Auch als Timon wieder zu Geld kommt, ändert sich an seinem Menschenhass nichts. Timon bleibt unversöhnlich.
Glatt lächelnde, verächtliche Schmarotzer, höfliche Mörder, sanfte Wölfe, kratzfüßige Sklaven, Dünste, Wetterfahnen. Alle Krankheiten von Mensch und Vieh sollen euch mit Grind bedecken.
Shakespeare gestattet sich in seinem Stück Timon von Athen nicht nur deftige Flüche. Timon treibt seinen Menschenhass zu Vernichtungsfantasien. Alkibiades gibt der Geld, damit er Athen zerstört. Der Hure Timandra, damit sie alle mit Syphilis ansteckt.
Mach alle krank, die ihre Lust dir lassen. Mach reif die Jugend für die Hungerkur der Seuche.
Timon flucht. Und schöner als Shakespeare lässt niemand fluchen in der Weltliteratur.
Jetzt lassen wir zusammen die Sau raus.
O Sonne, die du Segen brütest, zieh aus der Erde Gift hervor. Lass Luna, deine Schwester, auf tieferer Bahn die Luft beladen mit Seuchen. Und wer wagt, als reiner, aufrichtiger Mann zu sagen, der Mann da ist ein Schmeichler? Ist es einer, sind's alle. Krumm ist alles.
Diese überzeugten Misanthropen übrigens, die haben noch eine lustige Eigenschaft. Die bezeichnen mit ihrem Hass immer andere, schließen sich selbst aber gerne aus. Die Leute, die durch die Welt rennen und sagen, sie würden die Menschen hassen, die meinen eigentlich, sie hassen alle anderen.
Timon nicht.
Nichts geht mehr grad in unserer Fluchnatur als glatte Schurkerei. Drum seid gemieden, feste Gelage, menschliches Gewimmel. Timon verabscheut sein Ebenbild, sich selbst. Weg mit der Menschheit.
Wenn ich die Menschheit hasse, muss ich natürlich als Element dieser kollektiven Größe eigentlich
auch mich selbst lassen, darf mich selbst nicht ausnehmen. So ist Timon gestrickt, das macht er.
Timon hasst sich selbst und macht seinem Dasein wahrscheinlich, bei Shakespeare ist das nicht eindeutig, selbst ein Ende.
Der Wille, bei seinen Mitmenschen, wie wahrscheinlich auch bei sich selbst, Tabula rasa zu machen.
Am Ende des Stücks verliest Alkibiades zunächst die von Timon für sein eigenes Grab bestimmte Grabinschrift.
Hier liegt ein armer Leib, der armen Seel beraubt. Such meinen Namen nicht, Fluch auf dein sündig Haupt. Hier lieg ich, Timon, der die Lebenden gehasst. Geh weiter, fluch mir, doch halt hier nicht Rast.
Etwas unvermittelt endet dann auch dieses Stück über den Menschenhass. Alkibiades, zunächst willens, Athen zu zerstören, überlegt es sich anders. Er zerstört Athen nicht. Er verzichtet auf seine persönliche Rache an den Athenern. Er vollstreckt nicht, wie vereinbart, die Vernichtungspläne von Timon, sondern macht eine überraschend versöhnliche Wende.
Ich will den Ölzweig mit dem Schwert verbinden, aus Krieg den Frieden zeugen.
Es wird moralisch. Der Menschenhass Timons erscheint als subjektive, inhumane Haltung. Das Unrecht, das Timon von wenigen zugefügt wird, darf nicht als Rechtfertigung für die Vernichtung vieler und Verurteilung aller dienen. Shakespeares zunächst sehr kraftvoll nahegelegte Misanthropie wird menschen-, menschheits- und sozialverträglich eingeschleimt. Das Misanthropie-Motiv, Menschenhass aus enttäuschter Menschenliebe, wird also am Ende versöhnlerisch ausgebremst. Alkibiades resümiert:
Heilung wird gefunden, wenn jeder Arzt ist für des nächsten Wunden.
Diese wirklichen Misanthropen sind im Grunde Leute, die die Menschheit lieben, Menschen lieben, aber enttäuscht sind.
Die Enttäuschung, Gilbert Dietrich hat mit den Kommentaren in seinem Blog Feldstudien betrieben, resultiert heute weniger aus missglückten Freundschaften wie bei Timon.
Es ist da mehr das Berufen auf Werte, auf Tugenden, die da scheinbar den Menschen abhanden kommen. Das beobachten diese Misanthropen, diese Humanisten, Enttäuschten sozusagen. Das beobachten die um sich herum, was wir uns da gegenseitig antun in Kriegen und in Umweltzerstörung und so weiter. Daraus entnehmen die, Mensch, also wir sind richtig dumm geworden, oder die Nächstenliebe, die Naturliebe, die Liebe zu den anderen Geschöpfen und so weiter, das ist uns verloren gegangen.
Philanthropische Misanthropen.
Jetzt kommt der Rothalstaucher zurück zum Nest.
Früher habe ich sehr, sehr so Tiersendungen oder sowas gesehen oder über andere Ökosysteme, Urwald und so. Kannst du heute gar nicht mehr anmachen und angucken, dann kriegst du so schlechte Laune, weil da wird dir so klar, wie das alles zugrunde gerichtet wird. Sehenden Auges und wir wissen es besser, wir machen es trotzdem falsch und so weiter.
Tierliebende, philanthropische Misanthropen.
Doch es gibt auch andere nicht philanthropisch-misanthropische Kommentare in Gilbert Dietrichs Blog Geist und Gegenwart. Ein Beispiel?
Und wie ich sie hasse. Allein, wenn ich sie dumm lachend zusammensitzen sehe. Wie sie dumm das Leben genießen, obwohl sie eher den Tod verdient hätten. Dieses ekelhafte Unselbstständigsein, dieses nur auf sich achten. Wie sie sich geben, wie sie ihre gierigen Mäuler stopfen, fressen und saufen. Wie sie daherreden in einer, sowohl grammatikalisch als auch geistig, unmöglichen Form.
Wir haben Psychopathen, die vielleicht nicht wirklich sich selbst da auch durchschauen an dem Punkt und die dann einfach als Menschenhasser daherkommen und sich identifizieren können mit so einem Begriff wie Misanthropie, ne? Dann haben wir sicherlich auch Leute, die bildungsbürgerlich sich abgrenzen wollen vom Plebs, ja, von den Menschen, die um sie herum offenbar oder angeblich ungebildet sind und sich nicht vernünftig benehmen können und so weiter und so fort. Ne?
Die Misanthropie des gehobenen Bildungsbürgers, der Hass auf ungebildete Menschen, auf den Mob, den Plebs, die Prolls, festgemacht am Ungebildeten, an der Sprache.
Eine gewisse Wut oder sagen wir nur so ein Groll habe ich schon, wenn ich jeden Tag mitkriege, wie in den Leitmedien die deutsche Sprache misshandelt wird. Also da fange ich doch so ein paar Selbstgespräche in der Wohnung an, die so nahe an Flüche und Beschimpfungen rankommen. Ja. Wenn man mit den Ohren alles wahrnimmt, dringt es ja noch in feineren Kanälen die Seele ein und richtet dann die entsprechenden Verwüstungen an, als wenn das so wegflackert, so ein TV-Bildschirm.
So der Philosoph und Schriftsteller Jürgen Große.
Da wird immer generell abgegradet vom Genitiv auf den Dativ und umgekehrt. Also, das ist der reine Wahnsinn. Aber also, das ist einfach grauenhaft. Das ist grauenhaft und ja, jetzt höre ich keinen Deutschlandfunk mehr.
Jürgen Große hat jüngst ein Buch verfasst mit dem Titel
Die Sprache der Einheit. Ein Fremdwörterbuch.
Dort geht es nicht nur um Sprachverfall, sondern um Denk- und Bewusstseinseintrübungen aller Art.
Menschenhass oder Menschenfeindschaft, sowas empfinde ich nicht.
Aber ab und an ein wenig Zorn über die soziale Mitwelt schon. Die mediale im Radio und die reale draußen vor der Tür.
Das Buch ist ja geschrieben und im Grunde ertrinke ich im Positiven. Ja, ich höre schon früh morgens Bach oder Chopin und so weiter. Und dann habe ich im Grunde gar keinen Betriebsstoff mehr, keine Aggression mehr, aus denen ich was destillieren könnte.
Holen wir uns etwas Betriebsstoff von den Kommentaren in Gilbert Dietrichs Blog Geist und Gegenwart.
Wie sie wie die Schweine in Massen auf die Straßen rennen. Etwas haben wollen, ohne zu wissen was. Wie sie einfach gierig sind. Angst, etwas zu verpassen. Hysterie, Panik und Wahnsinn. Wie sie immer dümmer werden.
Inzwischen sind wir bei der philanthropiearmen oder sogar philanthropiefreien bildungsbürgerlichen Misanthropie. Distinktionsgewinn garantiert.
Wie sie immer dümmer werden, sich manipulieren lassen, keine eigene Meinung mehr haben, geschweige denn einen eigenen Stil.
Deutsche Bahn, ICE, Ruhebereich, Handygespräche.
Dieses Beispiel mit dem telefonierenden Manager, der seine Angestellte runtermacht. Also das ist jetzt nett, dass sie das noch ein bisschen mit Klassenhass gedämpft haben, diese Wahrnehmung. Aber das macht ja alle Welt, nicht? Also jeder meint, ich muss Zeuge von seinen intimen Problemen und seinen eben entdeckten Tumorkrankheiten werden und was der Arzt dazu sagt. Also das ist einfach...
Es sind minderwertige, lebensunwerte, dreckige Kreaturen.
Vernichtungsfantasien, die an die Genozide des letzten Jahrhunderts erinnern.
Wie gerne würde ich 99% der Menschheit eigenhändig den Ofen ausmachen.
Eine Misanthropie, aus der die philanthropischen Spuren enttäuschter Menschenliebe getilgt scheinen. Was bleibt, ist Hass, Verachtung, Wut. Ein richtiger Menschheitshasser. Aber Achtung, die, die wir aufgrund ihrer Massenmorde und Kriege für Misanthropen halten,
Hitler, Stalin und so weiter,
sind keine. Sie hassen nicht die Menschheit, im Gegenteil. Sie lieben Teile davon. Hitler die Arier, Stalin die Proletarier und so weiter. Alle politischen Massenmörder lieben mindestens Teile der Menschheit. Sie morden, so ihre Sicht der Dinge, aus Liebe. Wer die Menschheit hasst, macht sich diese Mühe nicht.
Ich glaube, misanthropische Anwandlungen muss man eigentlich haben heutzutage, wenn man in dieser modernen Welt lebt, in einer Großstadt, so wie ich, dann wäre das schwer verständlich, wenn jemand solche Anwandlungen nicht hätte.
Das Leben der anderen rückt einem näher, als einem lieb ist. Näher, als man es verkraften kann und will. Die Massengesellschaft produziert Misanthropie.
Tatsächlich aus dem, was ich so moderne Dichte nennen würde, also dieses Zusammentreffen von ganz vielen Menschen, von ganz vielen auch disparaten Menschen, mit denen ich mich arrangieren muss.
Doch das fällt schwer. Abscheu dominiert. Jürgen Große?
Überall Anfasser, Angrabscher, Ansprecher. Man hat im Grunde keine unverfügbare Außenseite, möchte die nicht haben. Man möchte, dass der andere auf einen reagiert, wenn man selbst es möchte. Also der andere soll einen wahrnehmen, auch als sinnliches Objekt wahrnehmen, wenn man selbst es möchte. Also auch wenn der halbe Unterleib im Ausschnitt freigelegt wird, der andere möchte bitte nur dann reagieren, wenn ich das will.
Misanthropische Anwandlungen als Reaktion darauf, ständig verfügbar gemacht zu werden.
Die ganzen deutschen und polnischen Obdachlosen, die kaum Hose hoch, Hose runter, sich da ständig groß und klein erleichtern, ihrem Dreck, ihrem Schmutz, ihrem Blut, ihrem Schorf liegen.
Menschen lärmen, riechen unangenehm, okkupieren die Sinne, fressen Energie, erzwingen Reflexion und Distanz. Die anderen begegnen dem Einzelnen als unliebsame Masse.
Bisher wurden die Kulturen von einer kleinen, intellektuellen Aristokratie geschaffen und geleitet, niemals von den Massen. Die Massen haben nur die Kraft der Zerstörung.
Elite oder Geistesaristokratie versus Masse. José Ortega y Gasset's Buchessay »Der Aufstand der Massen« aus dem Jahre 1930 bediente misanthropisch-antidemokratische Ressentiments. Das Buch war im zwangsdemokratisierten Nachkriegsdeutschland ein Longseller. Die zentralen Aussagen? Masse ist destruktiv. Elite schafft Ordnung. Masse nivelliert Unterschiede. Elite differenziert. Masse macht alle gleich, Elite macht die Einzelnen besonders und klug. Masse macht dumm. Elite lässt Raum für Ambivalenzen, Zwischentöne.
Die Masse vernichtet alles, was anders, was ausgezeichnet, persönlich, eigenbegabt und erlesen ist. Wer nicht wie alle ist, wer nicht wie alle denkt, läuft Gefahr, ausgeschaltet zu werden.
Die Masse als blökende Herde. Friedrich Nietzsche setzt den besonderen Einzelnen davon ab.
Der Herdeninstinkt will Herr sein. Er will den Einzelnen nur im Sinne des Ganzen, zum Besten des Ganzen gelten lassen. Er hasst den sich Loslösenden.
Die Herde erzwingt Integration, will alle und alles auf einem Niveau.
Nur so ein Groll. Man kann es ruhig unter das Edelwort Ressentiment packen.
Kein Hirt und eine Herde. Jeder will das Gleiche. Jeder ist gleich. Wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus.
Die Herde, die Masse, entwickelt einen starken Sog. Dazu zu gehören, verspricht ein unkompliziertes und reibungsloses Dasein. Eines, das Nietzsche verachtet.
Seht, ich zeige euch den letzten Menschen.
Nelsink zeigt ihn uns auch, den letzten Menschen.
Ich gehe einfach davon aus, dass die Menschen sehr labil sind und dass sie sehr leicht beeinflussbar sind und dass sie sich jeder sozialen Situation sehr schnell und sehr gerne anpassen und genau das machen, was die Mehrheit macht, so wie sie die Mehrheit wahrnehmen in ihrer Blase.
Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern? So fragt der letzte Mensch und blinzelt.
Für Nietzsche ist der letzte Mensch das allerletzte.
Die Erde ist dann klein geworden. Und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht.
Es ist immer wieder lustig, vielleicht ist es Menschen zu manipulieren, wenn man ein bisschen lügt und sagt, 90% machen es so. Denn dann machen sie es auch so. Auch wenn es in Wirklichkeit 5% sind.
Beobachtet Nelsink. In der Masse fühlt sich der Herdenmensch wohl. Der Einzelne wird zum Misanthropen und entwickelt mitunter Fluchtimpulse. Weg von den Menschen. Flucht in die Natur.
Jetzt kommt der Rothalstaucher zurück zum Nest.
Weg von den Menschen. Flucht in die Einsamkeit. In die Einsamkeit der Wüsten, wie die christlichen Einsiedler in der Antike, oder in die innere Abgeschiedenheit, wie die Mystiker des Mittelalters.
Ich stelle die Abgeschiedenheit noch über die Liebe,
schreibt Meister Eckhart im Mittelalter. In der Abgeschiedenheit löst sich alles Menschliche auf im Göttlichen.
Vollkommene Abgeschiedenheit kennt kein Absehen auf die Kreatur, kein sich beugen und sich erheben. Sie will weder darunter noch darüber sein. Sie will nur auf sich selber ruhen, niemandem zuliebe und niemandem zuleide.
Misanthropische Spuren zu einer Zeit, in der das Menschenhassen nur dem Teufel gegönnt wurde.
Nächsten Liebe.
Wer die Menschen hasst, also der Misanthrop, ist des Teufels. Wer Menschen meidet, ist bereits verdächtig und muss sich rechtfertigen. Auch in der Aufklärung gibt es eine gewisse Misanthropiefeindlichkeit. Menschenflucht, Einzelgängerei und Eigenbrötlerei gelten bei Immanuel Kant als geradezu unmoralisch.
Ein Misanthrop im praktischen Sinne, welchem nur wohl ist, wenn es anderen übel ergeht.
Etwas gnädiger beurteilte Kant einen Misanthropen,
der, was das Wohlwollen betrifft, philanthropisch genug ist, aber vom Wohlgefallen an Menschen durch eine lange, traurige Erfahrung am Mitmenschen weit abgebracht ist. Wovon der Hang zur Eingezogenheit, der fantastische Wunsch auf einem entlegenen Landsitz oder auch bei jungen Personen die erträumte Glückseligkeit auf einem der übrigen Welt unbekannten Eilande zubringen zu können.
Da ist es wieder, das aus der Antike stammende Motiv philanthropische Misanthropie, die bis heute akzeptierte Misanthropie aus enttäuschter Menschenliebe.
Ich glaube, diese Menschen sind die wahren Misanthropen. Sie sind enttäuscht in ihrer Menschenliebe und das kann gravierende Züge annehmen. Ne?
Verständliche, akzeptable Misanthropie. Kein bedingungsloser Hass, keine tiefe Verachtung wie die, die beim Renaissance-Philosophen Machiavelli anklingt.
Denn von den Menschen lässt sich im Allgemeinen so viel sagen, dass sie undankbar, wankelmütig und heuchlerisch sind, voll Angst vor Gefahr, voll Gier nach Gewinn.
Die menschliche Boshaftigkeit und Dummheit rechtfertigen jede Unterdrückung.
Wenn der Fürst auch genötigt wäre, das Blut eines Untertanen zu vergießen, mag er es ruhig tun.
Das erinnert mich an einen der ganz großen Satiriker, den viele auch für einen Misanthropen halten, nämlich an Jonathan Swift. Der hat in einem Brief Folgendes gesagt: I love John, Jill and Jack, but I heartily detest mankind.
Ich liebe Hans, Hilde und Hermann, aber verabscheue zutiefst die Menschheit.
Das ist ein Satz, in dem sehr, sehr viel Wahrheit steckt, nicht nur über Swift, sondern über das Phänomen der Misanthropie.
Jonathan Swift, er lebte um 1700, lässt seinen Protagonisten Gulliver nicht nur nach Lilliput und in die Welt der Riesen reisen, sondern auch zu den edlen Pferden, die sich ekelhafte Menschen als Haustiere halten. Die fantasievollen Reisen des Gulliver erlauben Swift eine Distanz zu den Menschen, die ihr Wesen transparent macht. Sie sind lasterhaft, gierig, dumm und sie stinken. Die edlen Pferde nutzen Menschen heute, um Segel daraus zu fertigen.
Ein Kind wird bei einem Essen für Freunde zwei Gänge ergeben.
In einer anderen Satire unterbreitet Swift diesen bescheidenen Vorschlag, um so die Hungersnöte in Irland beenden zu können.
Der Mensch isst gut.
Und wenn die Familie allein speist, so wird das Vorder- oder Hinterviertel ausreichen.
Damit keine Missverständnisse entstehen, Jonathan Swift meint keine großen Kinder, sondern kleine, zarte, von etwa einem Jahr.
Der Mensch ist gut.
Selbst die satirisch-ironische Haltung Swifts birgt einen misanthropischen Rest.
Er hatte auch seine Gründe, die Menschheit nicht so toll zu finden. Ich meine, das 20. Jahrhundert war nicht schön, aber der Kolonialismus, mit dem er lebte, ganz konkret von den Engländern in Irland, das war genauso unschön. Da ist schon ein Hauch von Genozid da.
So die Schriftstellerin Nell Zink über Jonathan Swifts kannibalischen Vorschlag.
Und dass er in anderen Werken die Menschheit so unschmeichelhaft dargestellt hat und so grausam, dass wir so unförmige, eklige, fettige Haufen Mist sind. Das ist ein Gefühl, das jeden überwältigen kann. Es ist auch ein Symptom von Depression. Wenn man es einfach nicht schafft, die schönen Illusionen, die das Leben versüßen, aufrechtzuerhalten.
Illusionslos ist auch Arthur Schopenhauer.
Die Menschen sind wesentlich böse, wesentlich unglücklich, wesentlich dumm.
Schopenhauer selbst wäre ja eigentlich sogar ein Misanthrop, der in Leben und Denken als solcher agiert. Also im Gegensatz zu seinen Nachfolgern im schriftstellerischen und im intellektuellen Turan oder Nietzsche. Die waren ja im Leben oft sehr hilfsbereit und sehr nett und oftmals sogar aberwitzig tolerant.
Weiß Jürgen Große.
Bei Schopenhauer, da ist schon so eine robuste Grobheit im Schreiben als auch im Leben überliefert und bezeugt.
Schopenhauer soll auch privat boshaft und ablehnend gewesen sein. Er war der Auffassung, bei der menschlichen Existenz müsse es sich um, Zitat, eine Art Fehler handeln, ein Konstruktionsfehler. Sie drängt es zueinander, doch sie halten es beieinander nicht aus.
Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welche sie dann wieder voneinander entfernte. So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Inneren entsprungen, die Menschen zueinander. Aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab.
Dass der Mensch ein gesellschaftliches und soziales Wesen ist, heißt nicht, dass er sich und seinesgleichen nicht zu Recht widerlich finden und hassen kann. Misanthropen können das. Deshalb werden sie pathologisiert, bereits in der Antike.
Misanthropie ist eine Krankheit der Seele.
beruhigt sich Cicero. Gottgläubige versichern, sie seien von einem liebenden Gott geschaffen und eifern ihm und seinen Vorschriften nach. Aufklärer und andere Optimisten bescheinigen der Menschheit Entwicklungspotenzial. Alles werde gut, irgendwann in der Zukunft.
Wer die Menschen liebt, ist Masochist, war eine ihrer Fragen.
Philanthropen aller Zeiten versichern, die Kriege und Massenmorde seien bedauerliche, aber befristete Betriebsunfälle. Kein Grund zur Misanthropie.
Wo immer man sich umsieht, es gibt die Glücksverpflichtung, die Unterstellung, jetzt bin ich bei Schopenhauer und rutsche in meinen Schopenhauer, wir seien auf der Welt, um glücklich zu sein. Und Schopenhauer bezeichnet das als einen angeborenen Irrtum. Das erklärt zum einen die Tatsache, warum diese Weltanschauung so extrem verbreitet ist. Und zum Zweiten ermutigt es dazu, aus diesem Boot auszusteigen.
Wenigstens befristet. So wie der russische Schriftsteller Daniil Chams.
Wenn ich einen Menschen sehe, habe ich Lust, ihm eine in die Fresse zu hauen.
Es ist eine sehr polemische und zum Teil eben bösartige Gegenposition zum Mainstream.
Misanthropische Fantasien als Korrektiv, damit Menschen mit wenig fröhlicher Disposition es besser aushalten mit ihresgleichen. Wer es sich gönnt, seinesgleichen ab und an ein bisschen zu hassen, ist vielleicht ein besserer Mensch. Oder könnte es werden.
Es ist so angenehm, einem Menschen eine in die Fresse zu hauen.
Die Möglichkeit, das eigentlich Unaussprechliche herauszulassen und einem Stellvertreter zuzuhören, der das artikuliert, was man selbst nicht sagen darf, das ist der Köder. Und den schlucken wir von Zeit zu Zeit alle lieben gern.
Ich sitze in meinem Zimmer und tue nichts.
Ausflüge in das nicht erlaubte, eigentlich nicht tolerierbare, in die Randbezirke dessen, was uns durch den Kopf geht, in die abgeschlossenen, versperrten Hinterstübchen.
Ich sage,
herein. Herein!
Er kommt herein und sagt,
guten Tag, wie schön, dass ich Sie zu Hause antreffe.
Und ich haue ihm eine in die Fresse.
Misanthropen sind natürlich Freaks. Misanthropen sind randständige Figuren. Das sind Figuren, die diese Randständigkeit ausnutzen.
Und trete ihm dann noch mit dem Stiefel in die Weichteile. Mein Gast fällt vornüber von dem schrecklichen Schmerz.
Solche Ausflüge waren immer attraktiv, wenn nicht jemand daherkommt und solche Ausflüge sofort pragmatisieren möchte.
Und ich ihm mit dem Stiefelabsatz in die Augen.
Der Mainstream versucht immer, Glücksmomente zu multiplizieren und der Misanthrop hält diesem Menschen, der ewig seinem Glück nachjagt, den schwarzen Spiegel vor. Und ich halte diese Widerspruchskomponente, dieses Nein, es ist ganz anders, für einen Hirnschrittmacher.
Das war Missglückte Menschenliebe über Misanthropie von Rolf Kanzen. Es sprachen Nicola Gründel, Wolf Anjol und Luis Friedemann Thiele. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Jens Müller und Christoph Rieseberg. Regie Philipp Brühl. Redaktion Anna Seibt.
Und ich sage zu meinem Gast,
es ist keine Tugend mehr in meinem Herzen. Scheren Sie sich raus.
Und ich stoße den Gast hinaus.
Produktion Deutschlandfunk 2021.